Verschwendung fängt immer dann an, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig anheben möchte, weil dann kriege ich nämlich nichts richtig über den Boden. Und das Geheimnis liegt darin, weniger zu tun, dafür diese Sachen richtig zu machen und in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist im Grunde genommen das Geheimnis auch innerhalb einer Transformation, die mich voranbringt.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Willkommen zu einer neuen Episode von Projektmanagement im Glas. Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, möchte ich unseren heutigen Gast Kai Ritter herzlich einladen, sich kurz vorzustellen. Hallo Kai.
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Kai, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich noch aus der Episode Agiles Projektportfolio Management. Da waren wir mit ein paar Leuten zusammen in der Podcast-Episode, aber vielleicht stellst du dich kurz vor, sagst kurz, was du machst und dann schauen wir uns mal an, was für ein Thema wir heute besprechen.
Sehr gerne. Danke, dass ich nochmal hier sein darf nach der letzten Doppelfolge, glaube ich sogar, die wir zusammen aufgenommen haben. Freut mich, dass ich quasi ein fast drittes Mal jetzt hier sein darf, wenn wir mal die Doppelfolge doppelt zählen. Und trotzdem stelle ich mich gerne nochmal vor. Kai Ritter bin ich, Co-Gründer von Alinea & Company. Wir sind ein Schwesterunternehmen zu euch, zu Corribus. Entstanden 2021 aus der Beobachtung heraus, dass es viele Unternehmen gibt, die regelmäßig Schwierigkeiten haben, große Projekte erfolgreich umzusetzen. Und wir beide haben damals zusammen die Frage gestellt, ist das auf Dauer, wenn wir das auf Dauer beobachten, ein Problem der Projektorganisation oder vielleicht ein tiefergehendes, nämlich eines der organisatorischen Aufstellung beziehungsweise der eigentlichen Organisationsentwicklung. Und ich glaube, genau deswegen sind wir heute da, diesen Zusammenhang heute festzustellen und herzustellen zwischen eigentlichen Projekten, Projektmanagement und der Fähigkeit, eine Organisation Projekte umzusetzen und der Fähigkeit, einer Organisation performant zu sein in anderen Bereichen, in Summe. Und da bin ich heute sehr gespannt, wie sich dieses Thema hier heute und dieser Vergleich auffächert und entwickelt.
Jawohl, vielen Dank, Kai. Genau unser Thema. Also wir haben auf der einen Seite Projekte, die in Organisationen laufen und auf der anderen Seite eben die Organisationen, die regelmäßig an sich selbst arbeitet oder sich versucht zu optimieren. Ihr habt bei Alinea jetzt Anfang des Jahres ein kleines White Paper entwickelt. Ganz so klein ist es gar nicht. Und das heißt, wie sie ihre Organisation auf Leistung ausrichten. Und wir hatten uns überlegt, genau an dem Thema auch mal zu schauen, wie eben eine gute Organisation, die auch gut funktioniert und leistungsfähig ist, eben auch dafür sorgt, dass Projekte gut funktionieren, was es da für Instrumente, für Tools gibt oder umgekehrt, ob vielleicht auch eine Organisation von erfolgreichen Projekten in ihr selbst lernen kann. Und da würde ich vorschlagen, steigen wir einfach mal ein und schauen uns mal an, was ihr da rausgefunden habt und versuchen da Analogien zu finden. Lass uns loslegen, Kai.
Sehr gern. Also, als allererstes Mal, um den Zusammenhang nochmal zu unterstreichen, glaube ich, dass es kaum etwas gibt, woran sich die Leistungsfähigkeit einer Organisation besser abmessen lässt, als an ihrer Fähigkeit, Projekte umzusetzen, erfolgreich umzusetzen. Und wenn ich Projekte sage, dann meine ich immer größer skalierte Projekte. Warum? Weil Projekte komplex sind, in der Regel interdisziplinär, teuer, zeitlich befristet und der Erfolg, ob ein Projekt umgesetzt werden konnte oder nicht, ist messbar. Noch dazu passiert es meistens so, dass Projekte mit allen Beteiligten on top zum eigentlichen Tagesgeschäft absolviert werden müssen, umgesetzt werden müssen. Das macht es eigentlich zur absoluten Krone der organisatorischen Leistung einer Organisation. Und dementsprechend kann man, glaube ich, so als Indikator sagen, wenn meine Organisation eine gesunde und eine gute und eine performante ist. Performance definieren wir immer so, dass ich in einer relativ kurzen Zeit in der Lage bin, eine Änderung umzusetzen und zu einem Ergebnis zu bringen. Nichts anderes ist ein Projekt. Dann habe ich einen Indikator, wenn Projekte gut laufen, dass meine Organisation auch performant ist.
Ja, glaube ich, ist wichtig und richtig und auch schön, um mal diese kurze Performance-Definition zu hören. Damit kann man, glaube ich, gut was anfangen.
Genau, jetzt war unser Anlass zu dem White Paper die folgende Beobachtung. Im zunehmenden Drang und Zwang, sich zu wandeln, haben viele Organisationen in den letzten Jahren dazu gegriffen, sich pauschalen Ansätzen zu bedienen, Frameworks, gerade im agilen Bereich, ja, um eigentlich ein Rezept zu haben, ihre Fähigkeit, Themen umzusetzen, zu erhöhen. Und wir haben so ein bisschen die Frage gestellt nach, also nicht, behaupte mal, 5 bis 8 Jahren dieser Bewegung, dieser Tendenz im Markt, ob es wirklich was gebracht hat am Ende, also ob das Heilsversprechen, dass diese Frameworks geben oder ja gaben oder immer noch geben, tatsächlich eingehalten werden konnte. Dann haben wir eine Umfrage gemacht mit 171 Personen, Kunden und Entscheidern in knapp 60 Unternehmen, relativ weit in den Branchen gefächert. Alles Unternehmen, die sich mit der Einführung von Frameworks We Save oder dem Spotify-Modell oder anderen Konzepten beschäftigt haben.
Das wäre nochmal mein Punkt zum Verstehen, ganz kurz, Kai, wenn ich dich da unterbreche. Ja, das heißt, wenn du von Frameworks sprichst, dann hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, dann geht man so landläufig davon aus, dass wenn ich das Spotify-Modell nehme, dann steht es synonym für eine agile und großfunktionale Organisation.
Ja, das ist korrekt. Christian, danke nochmal fürs Schärfen. Wir reden immer davon aus, dass, wenn ich Framework sage, wir von einer Methode der Zusammenarbeit sprechen, die eigentlich darauf ausgelegt ist, Veränderungen in einem Unternehmen umzusetzen und das Unternehmen in die Lage zu setzen, strategische Ziele zu erreichen, schneller und flexibler. So, im Grunde genommen eine Veränderung ähnlich zu einem Projekt, das man starten könnte, auch wenn viele agile Frameworks davon ausgehen, dass es eigentlich sowas wie Projekte selber gar nicht gibt, weil sie diese Projektarbeit, diese interdisziplinäre Arbeit eben nicht in einem Projekt definieren, sondern im Rahmen einer stetigen Organisation eigentlich implementieren, was eigentlich nichts anderes ist als eine Verstetigung von dem, was wir ganz gerne Projektarbeit nennen. Was ein löblicher Ansatz ist, aber was eben ein Ansatz ist, der einem Kochrezept folgt, den ich schulen kann, den ich lernen kann, der deswegen natürlich sehr verlockend ist, auch zu implementieren, der aber meistens die Schwierigkeit hat, nicht spezifisch genau auf ein Unternehmen zugeschnitten zu sein und auf die Situation und die Problemlage und die Herausforderung, die sich innerhalb eines Bereiches oder eines Unternehmens eben tatsächlich stellt. Das ist ein One-Size-Fits-All-Ansatz und das ist immer ein bisschen gefährlich. Du kennst das sicherlich aus verschiedenen Projektschulen.
Ja, definitiv. Aber das heißt, ihr habt diese Umfrage gemacht mit den 170 Ansprechpartnern aus über 60 Unternehmen, die aber alle gemeinsam hatten oder haben, dass sie sich in so einem Transformationsprozess der Organisation befinden oder befunden haben.
Korrekt.
Okay, das heißt, es waren schon auch Ansprechpartner, die da relevante Erfahrungen gesammelt haben, egal ob positiv oder negativ.
Absolut, sonst hätten wir sie nicht gefragt. Kurz zum Ergebnis, wir haben erschreckenderweise festgestellt, dass nur 9% aller Befragten, also weniger als 10, die Aussage getroffen haben, dass sie ihre Transformationsziele in vollem Umfang erreichen konnten. Das ist also eigentlich ein alarmierendes Signal und bestätigt die Hypothese, dass man viele alte Probleme durch neu ersetzt hat, einfach aus dem Grund heraus, dass man sich eines Frameworks bedient hat, das vielleicht nicht spezifisch genug auf die eigentliche Situation zugeschnitten war. Das ist eine ganz spannende Beobachtung und wirft ein bisschen die Frage auf, wenn es die pauschale Lösung nicht ist, welche ist es denn dann? Und deswegen haben wir das Paper geschrieben.
Ja, finde ich gut. Es ist für mich auch so ein bisschen so eine erste vielleicht Einstiegsanalogie zu dem Thema Projekten, Projektmanagement, was uns im Markt auch immer begegnet. Ne? Wenn wir mal ein paar Jahre zurückdenken, schon viele Jahre zurück, dann ist das Thema auch Agilität im Projektmanagement ein Riesenthema gewesen. Da gibt es bestimmte Ansätze, bestimmte Ideen, wie zum Beispiel Scrum oder ist auch in den letzten Jahren das Thema Safe Framework, mit dem man auch Projekte entsprechend anders schneiden kann. Und ja, viele Unternehmen, viele Projektverantwortliche waren dann der Meinung, okay, ich muss jetzt alle meine Projekte auch agil machen. Ne? Und da sind wir, glaube ich, genau an dem Punkt, auf dem wir jetzt auch gleich nochmal etwas intensiver kommen. Der Punkt ist immer, es gibt eben bestimmte Vorhaben, bestimmte Projekte, auch da die Idee, wo diese Frameworks, in dem Fall dann Scrum und Safe herkommen, die eben dafür gut geeignet sind und damit auch mit dieser Methode vielleicht schneller zum Ziel gekommen wird. Aber es gibt eben noch sehr viele andere, wo man eben mit dem Vorgehen dann nicht zum Ziel kommt. Ne? Und von daher möchte ich den Punkt jetzt gleich mal unterstreichen. Man sollte sich vorher wirklich sehr gut überlegen, was ist mein Ziel, mein Projektziel, mein Ziel Correct. Der Organisation und welche Möglichkeiten gibt es? Vielleicht gibt es da ein Standardkochrezept, vielleicht gibt es aber auch aus verschiedenen Rezepten ein paar Artefakte, die man rausziehen kann, um dann auch zum Ziel zu kommen.
Genau. Und dieses Customizing, das sauber hinzubekommen und sich der Elemente zu bedienen, die man wirklich braucht, weil sie auf mein Problem passen, das ist eine Kunst, die ich selten beobachtet habe im Markt und die dann tatsächlich auch den Unterschied macht, ob es mir gelingt, ein Projekt zum Ziel zu führen, sauber, ein Time and Budget, oder ob ich es schaffe, in Summe einen Bereich so aufzustellen, dass er im Rahmen einer strategischen Initiative auch in der Lage ist, diese zu tragen bzw. zu implementieren. Und da sind wir wieder beim Thema Organisationsentwicklung.
Okay, du hast jetzt eben gesagt, das Ergebnis aus eurer Studie oder aus eurem White Paper war, dass nur 9% diese Ziele, die sie sich gesetzt haben, erreichen. Hatten denn alle sich Ziele gesetzt oder haben viele auch einfach angefangen, diese Veränderung zu machen, ohne tatsächlich ein Ziel im Blick zu haben?
Das ist eine sehr gute Frage und spannenderweise ist die Antwort ein klares Jein. Wie könnte es anders sein? Also Ziele gibt es natürlich auf dem Papier immer. Das bedeutet also, immer hat irgendjemand gesagt, wir wollen damit zum Beispiel schneller, flexibler, kundenzentrierter, you name it, werden. So, die Frage ist aber, ist das ein Ziel? Und eine so grobe Überschrift würden wir selten als konkretes Ziel durchgehen lassen, weil eine Zielformulierung immer eine Messbarkeit impliziert. Und schneller zu werden ist eine Absichtserklärung, ist eine Vision, vielleicht eine Mission, aber ist kein Ziel, sondern ein Ziel würde bedeuten, meine Time to Market in dem Bereich X soll sich von 6 Monaten auf 3 Monate reduzieren, und zwar innerhalb der nächsten 24 Monate. Punkt. Das ist ein Ziel. So, und das ist ein konkretes Ziel. Und dieses konkrete Ziel kann ich messen, kann ich beobachten und kann ich entsprechend auch mit Maßnahmen verfolgen. Und da fängt schon an, die Frage, was wir als Ziel tatsächlich definieren und wie konkret wir sind, hängt sehr stark damit zusammen, ob mir das überhaupt bewusst ist, was ich eigentlich erreichen will. Und das ist die Grundlage, der erste Schritt eigentlich zur Wahl der richtigen Methode, um dieses Ziel zu erreichen. Aber dafür muss ich mir eben diese Frage stellen und vor allem auch zu allen anderen möglichen Nebenzielen auch Nein sagen, um mich zu fokussieren.
Ja, und wenn du sagst, ich muss mir die Frage stellen, dann ist das wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit, sondern auch alle Mitstreiter, sprich die Stakeholder, das Management, die Beteiligten der Veränderung. In meiner Welt im Prinzip in dem Projekt, ne, da geht es um das Thema Scope, ne, was haben wir vor, was ist unser Ziel? Vorhergehende Folgen auch der Name, ich führe SAP ein, ist kein Projektziel, ne, sondern ich muss damit irgendwas erreichen, eine neue Geschäftsfertigkeit oder irgendeine sinnvolle Veränderung. Und erst wenn das klar ist, wenn das alle Beteiligten verstanden haben und wenn es auch von allen Beteiligten akzeptiert wird, dann habe ich die Grundlage, mir Gedanken zu machen, wie ich zu diesem Ziel komme. Und dann kommen wir zum Thema Methode und auch Framework vielleicht.
Korrekt. Und meistens ist ja ein Framework oder auch eine SAP-Migration ist ja in der Regel kein Selbstzweck. Macht man nicht, wenn man da Spaß dran hat, sondern weil man irgendwas im Hinterkopf hat. Vielleicht ist es ein Kostenaspekt. Also manchmal muss man es tun. Jetzt zum Beispiel die HANA-Welle. Ja, da bleibt einem gar nicht viel anderes übrig. Aber vielleicht möchte ich damit Kosteneffekte erzielen. Digitalisierung führt zu Automatisierung, führt zu Kostenreduktion, ja. Das ist was ich explizit formulieren muss und das gilt für die Organisationsentwicklung genauso.
Okay. Nee, das finde ich gut und finde ich sehr wichtig. Und da gibt es ja auch bestimmte Grundlagen dafür, bestimmte Mechanismen, wie ich da hinkomme. Können wir uns vielleicht nochmal separat darum kümmern. Also das wäre so, erster Bereich wäre klares Ziel, was ich eben verfolgen möchte.
Genau. Das ist die im White Paper dargestellt. Die erste Dimension gilt, glaube ich, für sowohl Projekt als auch Organisation. Das muss klar sein, smart, messbar. Und das ist der Ausgangspunkt, ohne den brauche ich gar nicht weitermachen.
Nochmal eine Randbemerkung. Das Ziel kann natürlich jederzeit angepasst werden. Oder passen wir es lieber nicht an?
Ja, man kann es anpassen, mit jeder Zeit wäre ich vorsichtig. Ja.
Sollen wir jederzeit streichen? Okay, dann streichen wir jederzeit.
Eine gewisse Konsistenz ist durchaus hilfreich, aber es gibt natürlich begründete Situationen, insbesondere wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, um das Ziel in Frage zu stellen. Das ist richtig. Aber eigentlich ist ein Ziel erstmal ein Ziel. Und ist nichts, was wöchentlich oder monatlich debattiert wird.
Nee, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass natürlich, wenn man einen Grund hat, das Ziel irgendwann mal anzupassen, dann komme ich zurück auf den ersten Aspekt. Ich muss damit dafür sorgen, dass alle Beteiligten, nämlich alle Stakeholder, alle Mitstreiter mit dem neuen Ziel einverstanden sind, es verstanden haben und es ebenfalls mittragen und nicht noch gedanklich auf dem alten Ziel hängen.
So ist es. Und jetzt mal so ein bisschen auch zur Selbstreflexion an alle, die das gerade hören. Sie haben sicherlich ein Projekt im Hintergrund, warum Sie den Podcast hören, und gehen Sie einfach mal in sich und überlegen, was konkret sind denn meine 1, 2, 3 Ziele, die ich so formulieren könnte, wie eben geschildert. Also messbar und auch terminiert mit einem bestimmten Datum.
Ja, finde ich ein guter Punkt. Dann lassen wir weiter gucken. Ja, wir haben jetzt quasi das Ziel im Blick. Wie geht's denn dann weiter?
Genau, zweiter Schritt, wie auch im Framework, 2 von 4 im Übrigen, um den ich mich kümmern muss, ist übertitelt mit dem einfachen Begriff Fokus. So, das klingt jetzt sehr schlau, aber was bedeutet Fokus? Fokus einer Organisation bedeutet, dass ich in der Lage bin, meine Ressourcen, damit meine ich Geld und Zeit sind also Menschen, so zu allokieren, also zu verteilen, dass ich auch in der Lage bin, dieses Ziel zu erreichen. Klingt total trivial und ist es doch nicht. Wir beobachten immer wieder im Projektkontext oder auch im Transformations-, Organisationsentwicklungskontext, dass es zwar Ziele gibt, vielleicht sind die sogar einigermaßen konkret, aber am Ende hat tatsächlich keiner so richtig Zeit dran zu arbeiten. Und jetzt sind wir wieder bei der Parallelität von Tagesgeschäft und Projektgeschäft oder Transformation. Und ja, wenn ich jetzt anfange, FTE auf dem Papier oder in eine Excel rumzuschieben und zu sagen, die Person hat 37,2% ihrer Kapazität Zeit dafür, dann ist es meistens ein hypothetischer Wert, der mit Eingabe in die Excel schon wieder nicht mehr aktuell ist, sondern ein rechnerischer Wert. Und darin liegt eben die Kunst, wie schaffe ich es, Fokus zu erreichen, also die Ressourcen meiner Organisation, insbesondere die Personen, auch so weit freizuschaufeln, alle, die ich brauche, um mein Ziel zu erreichen. Und es gibt verschiedene Mechanismen, die priorisieren oder vor allen Dingen eigentlich depriorisieren, andere Dinge depriorisieren. Das ist fast die schwierigere Situation, um diesen Fokus zu halten. Und auch hier wieder die Einladung, sich zu reflektieren und zu überlegen, habe ich tatsächlich diesen Fokus sichergestellt, wenn mir mein Ziel klar ist, in einem transformativen oder auch in einem Projektkontext.
Genau, also einer der wichtigsten Kernprozesse auch im Projekten, im Projektmanagement, gerade dieses Thema, das du eben angesprochen, die schöne Ressourcenmatrix, ne, oder die Verteilung auf Projekt oder Projekte und Linientätigkeiten. Ich glaube schon, ich bin der Überzeugung, dass man diese Liste braucht. Oft stehen da die 37,2% drin. Das braucht man definitiv nicht, weil du hast schon gesagt, die ist in dem Moment, wo ich sie eintrage, ist sie schon veraltet. Aber ich brauche irgendein Vehikel, mit dem ich regelmäßig und auch sauber zwischen Linie und Projekten eben über die Ressourcen sprechen kann, über diese Fokussierung sprechen kann. Jetzt kommen 3 Wochen Entwicklungsphase vielleicht, ne, wo ich 2, 3 Kernressourcen brauche, die was entwickeln. Und dann muss ich als Manager, Projektmanager oder auch Linienmanager dafür sorgen, dass in der Zeit auch keine anderen Einflüsse auf diese Kernressourcen wirken. Ne? Und das ist einfach Arbeit. Die muss ich regelmäßig machen. Die passiert nicht von alleine und deswegen ein sehr, sehr zentraler Punkt. Und klar, auch bei allen Projekten ist es zentral, sich regelmäßig um die Ressourcen zu kümmern. Haben Sie die richtigen Skills? Haben Sie die richtige Verfügbarkeit? Und das Thema, haben Sie die richtige Qualifikation, um auch zukünftige Aufgaben sinnvoll und gut zu realisieren? Mhm. Sehr schön. Auch da, ne? Ich meine, wir haben ja diesen Projekt-Rating-Fächer entwickelt bei Corivus. Da sind all die Dimensionen, die wir jetzt heute besprechen, auch nochmal schön formuliert. Und auch mit konkreten inhaltlichen Ankern versehen, mit denen man im Projektgeschäft auch konkret arbeiten kann. Vielleicht generell, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne mal einen Kommentar bei Apple Podcast oder bei Spotify. Abonnieren Sie Projektmanagement im Glas und jederzeit auch gerne Feedback, Anmerkungen über podcast@corivus.de. Gut, dann lass uns mal weiter gucken, Kai. Wir haben, glaube ich, einen 4. Bereich, der heißt dann Umsetzung.
Ist der 3., genau.
Der 3., ja, sorry.
Genau, der heißt Umsetzung, was auch wieder simpel klingt und es doch nicht ist. Also wir gehen jetzt davon aus, wir bauen das aufeinander auf. Unser Ziel ist klar und wir haben die Personen, die wir wirklich brauchen, auch mit der zeitlichen Kapazität so fokussiert, dass wir anfangen könnten zu arbeiten. So, jetzt ist Umsetzung. Was verbirgt sich dahinter? Umsetzung ist im Grunde genommen die Fähigkeit, wir nennen das Ganze Execution Engine, tatsächlich diese Ressourcen, die ich habe, auch so ins Arbeiten zu bringen, dass ich mein Ziel erreiche. So. Und jetzt sind wir eigentlich bei der wirklich größten Herausforderung während der Umsetzung, nämlich der Parallelisierung von eigentlichem Tagesgeschäft, dem Herzschlag des Unternehmens und dem, womit Geld verdient wird, und der Projekt- bzw. Transformationsarbeit. Und auch wenn ich Ressourcen fokussiert habe, also zugeteilt bekomme, dann werden die nie zu 100% für das, was ich zu tun habe, zur Verfügung stehen. Das bedeutet, ich muss immer zeitlich in einem Wettbewerb stehen zu anderen Aufgaben. Und das sauber hinzubekommen, da gibt es Methodiken für, die sehr viel mit den Schritten 1 und 2 zu tun haben. Nämlich, wenn ich konkret bin in meiner Zielsetzung, kann ich dieses Ziel besser in einzelne und Teilaufgaben runterbrechen und muss vor allen Dingen dafür sorgen, Thema Fokus, dass ich nicht zu viel gleichzeitig mache. So, wenn ich also fokussiere und sequenziere, Dinge nacheinander tue, die logisch aufeinander aufbauen, was sehr viel mit Planung zu tun hat, dann kann ich auch mit geringeren Zeitbudgets meiner Mitstreiter gut arbeiten. Eins muss ich unbedingt vermeiden und das ist Verschwendung. Und Verschwendung fängt immer dann an, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig anheben möchte, weil dann kriege ich nämlich nichts richtig über den Boden. Das heißt, hier liegt das Geheimnis eigentlich in Depriorisierung von Dingen, so komisch es auch klingt. Und das Geheimnis liegt darin, weniger zu tun, dafür diese Sachen richtig zu machen und in eine richtige Reihenfolge zu bringen. So, das ist im Grunde genommen das Geheimnis auch innerhalb einer Transformation, die mich voranbringt.
Lass uns doch mal gucken, wie das konkret funktionieren kann. Mein Depriorisieren ist wichtig, haben wir verstanden. Aber was heißt das konkret? Also ich habe jetzt mal hier so 3 Punkte im Kopf. Zum einen dieser Punkt, wir haben immer wieder Planungs- und Ressourcen. Kapazitätskonflikte hast du ja jetzt eben genannt, ne, zwischen der Linie und dem Projekt. Mhm. Und was da aus meiner Erfahrung immer hilft, ist einfach diese Transparenz, die ich eben genannt habe, herzustellen, vielleicht auf einer pragmatischen Ebene und über die Ressourcen und über deren Allokation, damit auch wirklich alle Beteiligten irgendwo sehen können, jawohl, Das ist in der Linie zu tun, ne? Da müssen wir auch dafür sorgen, dass es da keine Möglichkeiten gibt, die beiden Teile gegeneinander auszuspielen. Und das ist die Aufgabe im Projekt. Und das sind übrigens auch die Abwesenheiten wie Urlaub oder sonstige Weiterbildungen, die geplant werden müssen. Und in dem Zusammenhang haben wir oft die Herausforderung in den Projekten, dass die Linie nicht versteht, warum der Kollege genau jetzt die nächsten 2 Wochen im Projekt gebraucht wird, weil nur jetzt eben im Projekt diese Phase gerade stattfindet. Ja, das heißt, auch hier brauchen wir eine regelmäßige Einbindung der Linienverantwortlichen, der Fachbereiche, vielleicht beteiligter Fachbereiche, vielleicht auch nicht beteiligter Fachbereiche, aus denen die Ressourcen kommen, in den Projektablauf und in die Projektkommunikation. Und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte. Wir brauchen eine sinnvolle und regelmäßige Kommunikation über die Aktivitäten, die da stattfinden. Jetzt in meinem Beispiel sind es eben Projektaktivitäten, die auf die Linien wirken. Bei dir ist es die Organisationsveränderung, die aber durch diese Kommunikation sinnvoll begleitet werden muss. Ja, das Thema Portfolio-Management, Priorisierung, Repriorisierung oder auch Depriorisierung hast du es genannt, von Themen gegeneinander, ja, ist ein wichtiger Kommunikationsprozess mit inhaltlichen Aspekten, der natürlich da stattfinden muss. Also da Kommunikation im Projekt und auch bei einer Organisationsveränderung ist aus meiner Sicht das A und O.
Richtig. Kommunikation ist immer so ein schönes, breites Wort und das immer auch dazu führt, dass jeder unserer Zuhörer nicken wird und sich dann doch fragen wird, aber wie machen wir das denn genau?
Es gibt, glaube ich, keine Folge, wo der Punkt nicht hochkommt, ja, und es ist so wichtig in Projekten, in jeder Organisationsveränderung, aber auch gleichzeitig der schwierigste Punkt über die Zeit.
Total. Und deswegen möchte ich hier einen Impuls geben. Ein Hebel, den wir festgestellt haben, der Schlüssel für dieses Kommunikationsthema wirken kann, ist das Thema gemeinschaftliche Planung. Das bedeutet die Integration der Planungsaktivitäten zwischen den transformativen oder Projektaufgaben und dem, was eigentlich in der Linie ansteht, ist essentiell, um eine Klarheit zu haben, in welchem Zeitfenster was relevant wird. Kommunikation ist immer dann schwierig, wenn sie reaktiv ist, wenn sie also hinterherlaufen muss, wenn sie rechtfertigend ist, wenn sie erklären muss, was passiert und warum es passiert im Nachgang. Dann, wenn schon die Bad Feelings aufgekommen sind, wenn sich schon jemand beschwert hat, wenn jemand gesagt hat, warum ist das so und diese Form des Dialoges losgeht. Sinnvoll ist es, präventiv zu starten und eine gemeinsame Planung zu machen. Das bedeutet also, innerhalb des Projektes oder der Transformation stehen diese Themen an. Welche Situation habt ihr denn im Fachbereich bzw. in der Linie? Welche Krankheiten, Elternzeiten, in welchen Themen gibt es denn da? Und wie liegen die zeitlich übereinander? Und wenn ich das innerhalb von gewissen Zyklen mache, habe ich vielleicht, sagen wir mal, auf Sicht 3 Monate eine ganz gute integrierte Planung. Und wenn ich diese integrierte Planung so gemacht habe, dass alle relevanten Beteiligten diesen Plan miterstellt haben, dann habe ich von vornherein schon mal eine Klarheit und kann die Kommunikation so ausrichten, dass ich maximal daran erinnere, dass es in 2 Wochen wieder soweit ist. Aber die Menschen fragen nicht mehr, wieso, weil sie ja den Gesamtkontext kennen und die Planung gemeinsam auch so verabschiedet haben. Das heißt, ich erinnere eigentlich nur noch an die Einhaltung des Plans und komme nicht mehr mit etwas Neuem um die Ecke. Das ist eines der Geheimnisse in diesem Thema.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Impuls, weil es nochmal konkret macht, was das bedeutet. Und auch da, ich habe eben den Aspekt gehabt, über die Zeit. Ich glaube, das ist die wichtigste Herausforderung, dass das eben noch nicht an einer Person hängt, sondern an mehreren Personen, die eben damit auch dafür sorgen, dass eben alle Stakeholder-Beteiligten da gut eingebunden sind. Sehr schön, dann lass uns mal weiter gucken. Wir hatten jetzt die Punkte Ziele, Fokus, wir haben den Punkt Umsetzung uns angeschaut. Was ist denn der 4. im Bunde?
Die 4. im Bunde ist eigentlich mein Lieblingsteil und ein Teil, der extrem wichtig ist, auch den ich jedes Mal bestehe, der aber häufig vergessen wird. Und das ist der Teil der Adaption. Was heißt Adaption? Wir gehen im Transformationskontext davon aus, dass wir Organisationen schneiden, designen also. Das heißt, wir überlegen uns Aufbau- und Ablauforganisationen, wie etwas in Zukunft gelöst wird. Wir schneiden Rollen, wir definieren die, wir konzipieren Interaktionsmuster. Und das Ganze machen wir in einer Designphase, die natürlich die nie vollumfänglich sein kann. Das bedeutet also, ich habe hier immer eine gewisse Unsicherheit, wie etwas in Zukunft laufen wird. Aktuell gerade ein Kundenbeispiel, da definieren wir, gibt es 3 Säulen. Die miteinander arbeiten müssen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Eine vertrieblich und das andere ist eher die Delivery-Seite. Und diese Säulen müssen ganz intensiv zum Beispiel beim Account-Management zusammenarbeiten. So. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze auszudiskutieren und diese Schnittstelle im Account-Management zwischen Delivery und dem eigentlichen Sales-Teil, der Sales-Säule abzustecken. Und da bauen wir eine schöne Race hier auf und leiten daraus Rollen ab und definieren, was diese Rollen zu tun und nicht zu tun haben. Und das ist alles toll, aber ich kann das Wort Accountability in der Race zum Beispiel unterschiedlich auslegen. Und das steht dann in der Race und das ist total wichtig, dass es da steht, weil wenn es da nicht stünde, dann hätte ich totale Unklarheit. Wie das aber wirklich gelebt wird am Ende und wie das funktioniert, das ist etwas, was ich in der Designphase eben nicht abschätzen kann. Und wenn ich jetzt es nicht schaffe, innerhalb des Organisationsdesigns vorab Adaptionslogiken einzubauen, also schon im Design und den Abläufen anzulegen, dass ich regelmäßig eng getaktet gerade am Anfang zusammensitze und reflektiere, wird das so umgesetzt wie intendiert? Gibt es noch Reibung? Haben wir was vergessen? Was sollten wir ändern? Dann bin ich in einem starren System gefangen, was am Ende die Leute unzufrieden macht, die darin arbeiten, weil es natürlich am Anfang nie perfekt sein wird. Und deswegen ist eigentlich dieser Adaptionszyklus, den ich im Organisationsdesign immer implementieren muss, meine Lebensversicherung und mein Hintertürchen, um Dinge, die in der Praxis vielleicht nicht so laufen, wie auf dem Papier geplant, tatsächlich noch so anzupassen. Das ist ein bisschen wie beim Kochen, wenn ich anfange, das Gericht abzuschmecken, ja, bis es am Ende schmeckt. Ich sollte mich nie 200%ig ans Rezept halten, weil es viele andere Einflüsse gibt, die ich eben nicht vorhersehen kann.
Das ist eine gute Nährung, ne? Rezept.
Das muss ich vorher und strukturiert anlegen. Und wenn ich das angelegt habe und wirklich diszipliniert auch umsetze nach dem Go-Live eines Projektes oder einer Transformation, einer neuen Organisation, dann habe ich die Möglichkeit nachzuschärfen. Und das ist essentiell wichtig für das, was wir Performance nennen.
Aber das gilt ja auch, Kai, für die Zeit während der Organisationstransformation. Und es ist nicht so, dass die Transformation läuft und danach kommt dann die Adaption. Die muss natürlich weitergehen, auch wenn die neue Organisation funktioniert, aber auch schon währenddessen.
Ja, genau. Also ich gehe davon aus, dass wir erstmal eine Designphase haben, wo wir es auf dem Papier entwerfen. Da brauchen wir noch nichts adaptieren, weil da entwerfen wir es ja erstmal. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie man startet. Da starte ich mit einem Big Bang und sage, okay, ab 1.9., weiß ich nicht, geht's los und dann ist alles anders. Oder fahre ich schrittweise hoch? Und wenn ich schrittweise hochfahre, sollte ich das natürlich gleich am Anfang tun. Das ist korrekt. Bei der Big Bang-Logik bietet sich das nicht an, weil ich natürlich vorher noch in der alten Welt lebe und die neue noch gar nicht adaptieren kann, ja.
Nee, das ist ein guter Punkt. Also was wir Kunden anbieten, wenn wir größere Projekte, wenn der Kunde ein größeres Projekt hat, das ist ein sogenannter Project Startup Workshop. Das heißt, ich würde alle Beteiligten, die in dem Projekt eine Rolle spielen, Fachbereiche, eben vielleicht Dienstleister, vielleicht IT, an einen Tisch bringen und würde dafür sorgen, dass dieses Thema Ziele, Inhalte, auch die Stakeholder, die Methode, die man sich ausgewählt hat, entsprechend der Größe des Projektes, Aufwand, Budget, Personen, entsprechend allen klar ist, man ein gemeinsames Verständnis hat, was man vorhat. Das wäre bei dir jetzt vorhin das Thema Ziel, ne? Mhm. Und würde sich dann in der Runde, geht in der Regel so 1,5 Tage, je nach Größe des Projektes, nochmal auch die zeitlichen Horizonte angucken, über die Vorgehensmethode entsprechend abstimmen, auch schauen, wie die Komplexität des Projektes ist, ob das technisch, fachlich, wie die Architektur aussieht und so Sachen wie auch Commitments, Verbindlichkeiten, Team, Know-how, Qualifikation sich anschauen. Und wenn man dann ein gemeinsames Bild hat auf das Vorhaben, auf das Projekt, können wir entscheiden, okay, sind wir soweit, dass wir starten können? Ampel grün, Ampel gelb, müssen wir noch ein paar Punkte anpassen und justieren. Ne, vielleicht ist noch nicht allen klar, was wir machen wollen oder vielleicht fehlen noch Ressourcen. Oder sogar Ampel rot, das Projekt wird nicht gestartet. Wir müssen nochmal ein paar Sachen wirklich grundlegend nachschärfen und wiederholen eben diesen Setup-Workshop nach ein paar Wochen nochmal, um zu sagen, jawohl, wir sind bereit und wir starten bewusst dieses Projekt. Ne? Und dann kommt mein Punkt jetzt wieder, wenn ich dann das Projekt laufen habe, dann brauche ich genau dieses Instrument, kann dann in einem Lenkungskreis oder vielleicht auch in einem Soundingboard entsprechend stattfinden, was nach so einer ja eingespielten Art und Weise dann auch dieses Projekt begleitet und wirklich auch regelmäßig adaptiert. Sind wir auf Kurs? Sind wir in Richtung Ziel unterwegs? Passen die Methoden? Passen die Leute? Sind alle qualifiziert? Kommunizieren wir richtig? Haben wir vielleicht Sozialpartner richtig eingebunden? Und so weiter und so fort. Also ein sehr schönes Instrument, was, glaube ich, auch ganz gut in deine Richtung Adaption passt.
Ja, finde ich wichtig. Spart auch ein bisschen Zeit vorab, ja, wenn ich in der Designphase nicht den Anspruch erhebe, dass ich auf 200% alle Sonderfälle durchdenke. Sonst komme ich wieder nicht voran und dann verliere ich wieder Geschwindigkeit. Also verliere ich Geschwindigkeit, heißt immer Performance. Auch das. Und das ist eigentlich ja nicht Ziel einer organisationellen Entwicklung. Finde ich schön, dass ihr euch so viel Zeit. Mal eine Frage. Gab es schon mal jemanden, der tatsächlich die Ampel auf Rot gesetzt hat in diesem Vorab-Workshop und gesagt hat, hey, so fange ich nicht an?
Definitiv. Und dafür ist dieser Workshop ja auch da, ne? Weil oft denken ja Projektentscheider, Stakeholder, jawohl, wir sind soweit, wir können loslaufen und weiter vorne angefangen. Warum gibt es diesen Project Startup Workshop? Weil wir natürlich sehr viele Krisenprojekte betreuen. Und ja, wir kommen häufig erst ins Projekt, wenn es zu spät ist. Und die Themen, die dazu führen, dass Projekte scheitern, sind eigentlich immer die gleichen.
Das stimmt.
Das Thema Scope ist unklar, die Ziele sind unklar, das Thema Ressourcen passt nicht, das Thema Dienstleistersteuerung ist schwierig und so weiter und so fort. Und wir haben diese Themen mal zusammengepackt, in dieses Workshop-Konzept überführt und können damit quasi jetzt nicht ganz verhindern oder vermeiden, ist auch keine Garantie, aber wir können dafür sorgen, dass viele Parameter vorab richtig gesetzt werden, um ein Projekt bewusst und sinnvoll zu starten.
Das finde ich brutal mutig, von einem Kunden auch zu sagen, so fange ich nicht an. Weil meistens habe ich ja irgendwie die Aufmerksamkeit vom Vorstand oder sonst irgendjemandem drauf und ich muss das erklären.
Ja.
Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie viel Geld das eigentlich spart, wenn ich eben nicht anfange, wenn ich nicht fertig bin. Weil das wie ein Echo verzinst zurückkommt, all die Fehler, die ich in der Anlage mache.
Ja, definitiv. Ne? Es ist natürlich aufwendig, muss mal 1-2 Tage Aufwand reinstecken mit ein paar Beteiligten, die aber zentral sind. Aber wie du sagst, dann spart es eben hinten raus sehr viel Schmerzen und in der Regel auch Geld.
Ich komme nochmal zu meinem Kochbeispiel zurück. Wenn ich einen Schnitzel mache und sehe, das ist total sehnig und zäh, mache ich es dann weiter in der Hoffnung, dass es schon noch irgendwie gut schmecken wird.
Wenn die Panade drüber ist, sieht es keiner mehr. Ja,
ja, am Ende muss es gegessen werden und das genau. Ist dann das, was den Kassensturz bedeutet. Sollte ich vielleicht dann nochmal überlegen, vielleicht nochmal von vorne anzufangen und vielleicht ein anderes Stück Fleisch zu holen.
Ja, sehr schön. Kai, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben. Wir sind eingestiegen mit dem Thema ja eures White Papers, eurer Studie entlang der 4 Punkte, die wichtig sind. Ja, fass sie doch kurz nochmal zusammen, bitte.
Ja, wir haben als allererstes mal festgestellt, anhand der Befragung, dass das Allheilsversprechen der großen Frameworks erstmal nicht ganz gehalten werden konnte und nur weil irgendetwas schon mal ausformuliert und im Standardwerk vorhanden ist, es nicht gleich besser ist als die alte Welt, sondern alte Probleme ersetzt werden durch neue. 9% hatten wir gesagt, haben tatsächlich ihre Transformationsziele über diesen Ansatz vollumfänglich erreichen können. Das ist eigentlich eine erschreckende Zahl. Wenn der allgemeine und pauschale Copy-Paste-Ansatz nicht funktioniert, was denn dann? Und jetzt kommen wir zu den 4 Dimensionen, die wir durchgesprochen haben. Die Antwort ist ein individueller Ansatz. Das bedeutet also, und darauf will das White Paper am Ende hinaus, ich muss verstehen, wo in diesen 4 Dimensionen Ziel, Fokus, Umsetzung, Adaption, ich eigentlich meinen Schwachpunkt habe und wie reif ich in welcher Dimension bin. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ganz gezielt an einer dieser Dimensionen anfangen zu arbeiten und muss den Rest gar nicht anfassen. Das heißt, ich habe eigentlich viel weniger Arbeit, kann viel zielgerichteter eigentlich die Fähigkeit meiner Organisation in einem dieser Bereiche erhöhen, um dann die Performance zu steigern. Das bedeutet also, ich starte eigentlich mit einer Diagnose. Und die Frage, die sich viele immer stellen, wo fange ich denn eigentlich an und wie kriege ich denn raus, wie gut ich in welcher dieser Dimensionen bin? Und da haben wir einen ganz ähnlichen Ansatz wie ihr mit dem Projekt Ratingfächer. Wir haben hier unser Modell, das ist das sogenannte ABAM, wie wir es abkürzen. Das ist ein Diagnosemodell für Organisationen, die anhand von 20 Fragen jedem Interessierten einschätzen, da brauche ich vielleicht 5-6 Minuten für, wo stehe ich eigentlich in welcher Dimension? Und das ist Teil des White Papers, diese Fragen zu beantworten und dann eine individualisierte Auswertung zu bekommen, an welchen Punkten ich welchen Score erreicht habe, in welchen Dimensionen und inklusive einer personalisierten Empfehlung, was kann ich dagegen tun? Und dann finde ich Ansatzpunkte für den, wie wir nennen, minimal invasiven Ansatz, nämlich nur diese Themen und Dimensionen anzugehen, die ich wirklich weiterentwickeln muss, um Performance zu bekommen. Genau.
Das hört sich doch cool an, ja. Ich meine, ich würde einfach vorschlagen, jetzt mit Blick auf die Zeit, dass wir nochmal genau diese Punkte ein bisschen zusammenfassen, in die Shownotes mit reinstellen des Podcasts. Mhm. Vielleicht auch die Links mit dazu packen, ja, wo man sich zum einen das White Paper und auch diesen Link zum Analyse-Tool nochmal quasi runterziehen kann und gleichzeitig auch mal schauen kann, wie man über das Projektrating mit einem Quick-Check vielleicht zum Ergebnis kommt. Und ja, ich denke, dann holen wir uns mal ein bisschen Feedback ein. Also wenn Sie Feedback haben als Hörerin oder Hörer oder nochmal Fragen haben, dann zögern Sie nicht, einfach uns zu kontaktieren. Gerne kurze E-Mail an podcast@corribus.de. Und ja, ich würde einfach sagen, bis dahin viel Erfolg in den Transformationen und in den Projekten. Und wenn es irgendwas gibt, einfach melden. Kai, war mir ein Fest.
Dankeschön, gleichfalls.
Hat Spaß gemacht und ja, gerne wieder.
Wir könnten ja auch mal die Hörer fragen, ob sie vielleicht eine Erfahrung teilen möchten aus einer Transformation oder einem Projekt ihrer Erfahrung, die vielleicht spiegeln das, was wir heute erzählt haben. Ist auch immer spannend, Beispiele aus der Praxis, aus der Hörerschaft zu hören.
Dann sehr gerne, ne? Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Themen gibt, Fragen gibt, Anmerkungen gibt, Erfahrungen gibt, auch gerne mal als Teilnehmer hier im Podcast, auch gerne mal zu dritt dann, ne? Über eine konkrete Transformation oder ein Projekt zu sprechen. Auch da einfach gerne eine E-Mail an podcast@coribus.de. Da freuen wir uns sehr drüber. Also vielen Dank, Kai. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Danke, Christian.
Tschüss.
Bis dann.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.